SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin mit Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Für die heutige Sendung wären Gummistiefel nicht schlecht, denn heute waten wir viel durch Schlick und Wasser. Feuchtgebiete wie Seen, Moore und Sümpfe sind echte Schatzkammern der Natur und sie brauchen dringend unseren Schutz.
Sie werden trockengelegt, sie werden als Müllkippen missbraucht, sie werden umgewandelt in Palmölplantagen. Feuchtgebiete verschwinden dreimal schneller als die Wälder auf unserer Erde. Dadurch haben wir wirklich immense Mengen dieser ökologisch so wertvollen Gebiete verloren.
Sagt Udo Gattenlöhner vom Global Nature Fund. Hören Sie gleich ein Gespräch mit ihm. Dann geht's bei uns um Plastikmüll in Flüssen und Meeren und einen erneuten Anlauf, wenigstens ein bisschen davon wieder einzusammeln. Und wir blicken zurück auf das Leben des Ozonlochforschers Paul Krutzen. Diese Woche ist Jubiläum. Das internationale Übereinkommen zum Schutz von Feuchtgebieten feiert sein 50-jähriges Bestehen. Es ist das älteste und vielleicht bedeutendste Naturschutzabkommen weltweit. Dominik Bartoschek.
Das Übereinkommen soll insbesondere Lebensräume von Wasser- und Watvögeln sichern, von Seen und Flüssen über Sümpfe, Moore und Feuchtwiesen bis hin zu flachen Meeresküsten. Der Vertrag wurde 1971 in der iranischen Stadt Ramsar geschlossen, daher auch der Name Ramsar-Konvention. Bisher haben mehr als 170 Staaten unterzeichnet. Sie verpflichten sich, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Artenvielfalt in den ausgewiesenen Arealen zu erhalten. Zu den größten Ramsar-Gebieten zählen einige riesige Flächen am Queen Maud Golf, einem arktischen Gewässer vor der kanadischen Küste, oder das Okavango-Delta in Botswana. Deutschland hat unter anderem Wattenmeergebiete an der Nordseeküste gemeldet und die Rheinauen zwischen Eltville und Bingen. Auch der Oberrhein zwischen Basel und Karlsruhe ist Ramsar-Gebiet, genauso wie das Wollmatinger Ried und der kleine Mindelsee am Bodensee. Jedes Jahr am Jahrestag des Ramsar-Vertragsschlusses wird der Welttag der Feuchtgebiete begangen, um auf die besondere Bedeutung dieser Lebensräume aufmerksam zu machen.
Aber was genau macht Feuchtgebiete so wertvoll und werden sie ausreichend geschützt? Darüber habe ich übers Internet mit Udo Gattenlöhner gesprochen. Er ist Agrarwissenschaftler und Geschäftsführer des Global Nature Funds, einer gemeinnützigen Stiftung für Umwelt und Natur mit Hauptsitz in Radolfzell am Bodensee. Die Stiftung koordiniert das internationale Netzwerk Living Lakes, lebendige Seen. Es hat über 100 Mitglieder und setzt sich ein für den Schutz der ökologisch wertvollsten Gewässer der Erde.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Hallo Herr Gattenlöhner.
Hallo Frau Peik.
Warum setzen Sie sich mit dem Global Nature Fund unter anderem für den Schutz von Feuchtgebieten ein? Sind Sie jemand, der sich gern nasse Füße holt?
Ja, vielleicht muss ich da mal in die Anekdotenkiste greifen. Ich erinnere mich noch an den Start des Bodensee-Umweltschutzprojektes hier 1990 am Bodensee. Damals war Klaus Töpfer Umweltminister und ich war Zivildienstleistender. Und ich durfte ihn abholen vom Flughafen Friedrichshafen. Das heißt, das Thema Wasser, Seen, Feuchtgebiete begleitet mich sozusagen schon mein ganzes berufliches Leben.
Und warum sind Feuchtgebiete so wertvoll?
Ja, wie kann man das erklären? Ich würde mal sagen, wenn die Welt ein Organismus wäre, dann wären die Wälder, wären die Lunge und die Feuchtgebiete wären die Nieren. Also Feuchtgebiete sind sehr wichtig für die Wasserreinigung. Sie haben ganz große Bedeutung für die Vermeidung von Hochwasser, weil einfach große Auengebiete dann sehr kurzfristig große Wassermengen aufnehmen können. Und sie sind unheimlich wichtig für den Klimaschutz, weil sie insbesondere Moore immense Mengen von Kohlenstoff speichern.
Und sie sind auch ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen, oder?
Das auf jeden Fall. Die Feuchtgebiete gehören zu den artenreichsten Gebieten unserer Erde. Also es ist schon faszinierend, welche Tier- und Pflanzenvielfalt man in Feuchtgebieten finden kann.
Zum Beispiel?
Bei den Wasservögeln zum Beispiel, die Moorente, aber auch viele andere Wasservögel, die dann in Feuchtgebieten vorkommen. Es gibt da so Spezialisten wie zum Beispiel die Reiherente, die eigentlich in Skandinavien oder in Nordsibirien vorkommt, dann aber in der Winterzeit bei uns hier in der Bodenseeregion überwintert. Und dann kommen teilweise 100.000 Tiere, die sich hier auf dem Bodensee und den vielen anderen kleinen Seen und Feuchtgebieten finden. aber natürlich auch der Buntspecht, der Grünspecht, der Mittelspecht, der Neuntöter zum Beispiel. Diese Würgerarten heißen die, die sind ja sehr selten geworden, finden sich in Feuchtgebieten teilweise auch noch in relativ großer Stückzahl. Selbst der Pirol, man kennt die vielleicht von Bildern, den schönen gelben Vogel, hat sie hier zum Beispiel bei uns im Mendelsee-Gebiet auch noch.
Warum brauchen Feuchtgebiete denn besonderen Schutz?
Es gibt bei der Feuchtgebietsschutzkonvention ein geflügeltes Wort, das heißt Wetlands are not wastelands, also dass Feuchtgebiete sozusagen keine Schmutzgebiete sind. Leider werden Feuchtgebiete, weil sie eben schwer zugänglich sind, unterschätzt, aber teilweise eben auch missbraucht. Also sie werden trockengelegt, sie werden als Müllkippen missbraucht, sie werden umgewandelt in Palmölplantagen. Da habe ich schon schreckliche Sachen gesehen. Und dadurch verschwinden die Feuchtgebiete tatsächlich in dramatischem Tempo. Also es macht einem auch schon fast Angst. Feuchtgebiete verschwinden dreimal schneller als die Wälder auf unserer Erde. Und dadurch haben wir wirklich immense Mengen dieser ökologisch so wertvollen Gebiete verloren.
Sie hören die Umweltsendung Global, das Gespräch mit Udo Gattenlöhner von der Umweltstiftung Global Nature Fund über die Bedeutung und den Schutz von Feuchtgebieten weltweit. Jedes Jahr kürt das Netzwerk Lebendige Seen einen bedrohten See des Jahres. Dieses Jahr ist die Wahl auf das Pantanal in Brasilien gefallen, ebenfalls ein Ramsar-Gebiet. Herr Gattenlöhner, was genau ist das Pantanal überhaupt und warum ist es bedroht?
Das Pantanal ist ein riesengroßes Feuchtgebiet. Es ist fast halb so groß wie Deutschland. Es liegt vor allem in Brasilien, grenzt aber auch an Bolivien und Paraguay. Es ist ein sehr flaches Gebiet und nimmt dann sozusagen wie ein Schwamm die enormen Regenmengen, die da jedes Jahr fallen, auf und steht dann auch wirklich ein halbes Jahr fast komplett unter Wasser. Dadurch gibt es natürlich auch eine immense Vielfalt von Arten und das Pantanal brennt seit vielen Monaten und das sind die größten und verheerendsten Brände, die das Gebiet bisher gesehen hat.
Welche Arten sind da zum Beispiel in Gefahr?
Ja, eigentlich alle Arten, die dort vorkommen. Es gibt dort 100 verschiedene Reptilien, über 600 Vogelarten. Und natürlich der Jaguar ist tatsächlich noch der größte Lebensraum für eine sehr stabile Jaguar-Population noch oder Riesentapir oder Riesenflussotter. Es gibt da schon wirklich auch beeindruckende Arten. Aber natürlich ist deren Bestand massiv bedroht, wenn solche Feuer wüten.
Was muss da passieren?
Tja, eine Maßnahme wird da wahrscheinlich nicht ausreichen. Sicher muss der Schutzstatus noch ausgeweitet werden, aber vor allem dieser Schutzstatus besser umgesetzt werden. Denn die Brände sind nicht Zufall. Also es brennt immer mal wieder in diesen Regionen. Das kann schon vorkommen. Aber Brände dieses Ausmaßes haben auch menschliche Ursachen. Das heißt, da spielt Brandrodung mit eine Rolle. Und diese Feuer geraten dann teilweise außer Kontrolle. Natürlich auch etwas angefacht durch den Klimawandel. Die Region wird trockener und da sind jetzt Tausende von Brandherden in der Region. Also zum einen muss man jetzt erstmal im wahrsten Sinne des Wortes löschen und dann langfristig natürlich auch versuchen, diese illegalen Machenschaften der Brandrodung einzuschränken.
Wenn wir die Vogelperspektive einnehmen, wie steht es denn unterm Strich um den Schutz der Feuchtgebiete weltweit?
Also wenn man die Zahlen anschaut, global als auch in Deutschland, dann ist es in den letzten 20 Jahren nicht besser, sondern schlimmer geworden. Und auch das Umweltbundesamt hat in den ganz aktuellen Berichten festgestellt, dass zum Beispiel in Deutschland nicht einmal ein Drittel unserer Gewässer einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand haben.
Woran hapert es da? Haben wir zu wenig Vorschriften oder werden die bestehenden Vorschriften einfach zu wenig durchgesetzt?
Es sind Interessenskonflikte, also insbesondere in der Europäischen Union. Die Wasserrahmenrichtlinie, aber auch andere gewässerschützende Verordnungen sind sehr gut. An der Umsetzung hapert es. Warum? Weil es einfach zu viele unterschiedliche Interessen gibt oder in anderen Worten, da geht es ums Geld. Und da muss tatsächlich die internationale Staatengemeinschaft, die UN, die einzelnen Staaten, aber auch die Länder und die Regionen müssen noch mehr investieren in die Umsetzung von guten Richtlinien, aber auch investieren in die Renaturierung und in den Schutz dieser bestehenden Gebiete.
Udo Gattenlöhner von der Umweltstiftung Global Nature Fund über den nach wie vor dringend nötigen Schutz von Feuchtgebieten. Vielen Dank.
Gerne.
Wir haben es gehört, Feuchtgebiete werden als Müllkippen missbraucht. Auch in unseren Flüssen schwimmen Abfälle, Plastiktüten zum Beispiel. Aber leider auch jede Menge Mikroplastik, kleinste Partikel, die deswegen nicht automatisch harmlos sind. Martin Thiel berichtet.
Plastik ist im Meer und in den Flüssen mittlerweile das Umweltproblem Nummer eins. In Donau, Mosel und Rhein und in allen Nebenflüssen findet man kleinste Plastikpartikel. Greenpeace war im letzten Herbst auf dem Rhein unterwegs, um den Eintrag genauer zu untersuchen. Es wurde überall Mikroplastik gefunden, so Sprecherin Daniela Herrmann.
Also wir haben hochgerechnet, ungefähr 2000 Mikroplastikkügelchen, also sogenannte Mikrobeads, gefunden in 1000 Kubikmeter Rheinwasser. Also man kann sich das so vorstellen, dass wirklich kontinuierlich Mikroplastik durch den Rhein gespült wird.
Und es gibt unzählige Quellen, aus denen Mikroplastik entsteht. Angefangen von weggeworfenen Plastikflaschen und Tüten bis hin zu Mikroplastik in kosmetischen Produkten. Alles landet mit Wind, Regen und Abwasser irgendwann im Fluss und irgendwann im Meer, so Meeresbiologe Daniel Pfänder vom Naturschutzbund Deutschland.
Hier sind die größten Quellen der Reifenabrieb von Fahrzeugen, aber auch Kunststoffpartikel im Kunstrasen und Textilfasern von Kleidung, von Stoffen.
Das Problem, Plastik hält ewig, wird kaum abgebaut, nur zerkleinert. Lagert sich ab, gelangt in die Nahrungskette von Kleinstlebewesen, Schildkröten und Fischen. Und da Plastik giftige Stoffe auch noch anzieht, erhöht sich die Gefahr für die Fluss- und Meeresbewohner, so Daniela Herrmann von Greenpeace.
Das Verheerende an diesen Mikroplastikpartikeln ist auch, dass sich chemische Bestandteile dort anhaften. Und wenn dann Wasserorganismen diese Plastikpartikel aufnehmen, dann können die natürlich auch dadurch Entzündungen haben und dadurch kann das ganze Ökosystem gestört werden.
Und Plastik ist mittlerweile genauso ein Bestandteil der Sedimente in Flüssen und Meeren wie Sand, Schlamm und Nährstoffe. Geschätzt 3% des Strandsandes besteht schon aus kleinsten Plastikteilchen. Was tun? Daniel Pfänder vom NABU appelliert an das Konsumverhalten.
Pro Kopf in Deutschland haben wir 76 Kilogramm Kunststoffabfälle erzeugt und davon waren 38 Kilo Alleinverpackung im Jahr. Und da kann jeder dafür sorgen, dass man halt doch nicht zur Gurke in der Kunststofffolie greift, sondern die unverpackte Gurke nimmt.
Das Problem, nur etwa 40-60% des Plastikmülls werden recycelt. Bevor wir mit dem Finger auf Asien zeigen, die größten Verursacher von Plastikmüll, sollten wir also vor der eigenen Haustüre kehren, so David Pfänder vom Naturschutzbund.
Auch wir in Deutschland und Europa haben noch einen großen Berg an Hausaufgaben zu tun, um der Kunststoffflut ein Ende zu setzen.
Am besten ist der Müll, der gar nicht erst entsteht, klar. Gleichzeitig machen sich immer wieder Menschen Gedanken, wie man wenigstens einen Teil des Plastikmülls, der schon längst in Flüssen und Meeren schwimmt, wieder rausfischen könnte. So auch der französisch-schweizerische Segler Yvan Bourgnon. Die von ihm gegründete Nichtregierungsorganisation The Sea Cleaners hat den Prototypen eines Müllsammelschiffs entwickelt und ihn medienwirksam vorgestellt. Raphael Jung.
Als er ein kleiner Junge war, segelte Yvan Bourgnon mit seinen Eltern um die Welt. Damals, sagt er, seien die Meere noch sauber gewesen. Als er von 2013 bis 2015 die Welt als erster auf einem Katamaran ohne Kajüte umsegelte, bot sich ihm ein ganz anderes Bild. Als ich vor der Küste Indonesiens, vor Sri Lanka und den Malediven segelte, war ich die meiste Zeit von Plastikmüll umringt. Und weil mein Boot sehr leicht war, musste ich oft anhalten, weil Plastiktüten sich im Boot verfingen und die Steuerung außer Kraft setzten. Yvan Bourgnon war über den schlechten Zustand der Meere so entsetzt, dass er die Umweltschutzorganisation des Sea Cleaners gründete. Ziel der NGO ist es, die Ozeane vor dem Eintrag von Plastikmüll zu schützen. Vor allem durch das Sammeln von Kunststoffabfällen an den Mündungen großer Flüsse wie dem Gelben Fluss oder dem Mekong. Nun haben Ingenieure und Techniker einen Hochseekatamaran speziell für diese Einsätze entwickelt. Er trägt den Namen Manta, das spanische Wort für Rochen. Das Schiff hat ein hybrides Antriebssystem und will in Sachen Energieeffizienz und Emissionsreduzierung neue Maßstäbe setzen, sagt Yvan Bourgnon. Es ist uns gelungen, unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren. Um auf See Energie zu gewinnen, nutzen wir vor allem Windenergie, Solarenergie und den Plastikmüll, den wir aus dem Meer fischen. Deshalb brauchen wir nur etwa 25% fossile Energie an Bord. Das ist ein sehr großer Fortschritt. Der auf dem Meer gesammelte Plastikmüll werde sofort zur Energiegewinnung genutzt. In einem speziellen Pyrolyseverfahren werde der Kunststoff geschmolzen und das dabei entstehende Gas durch eine Turbine in Strom umgewandelt, erklärt der Sea Cleaners Gründer. Zum Gesamtkonzept gehören neben dem Einsammeln von Meeresmüll aber auch der Betrieb eines internationalen Forschungslabors und ein für die Öffentlichkeit zugängliches Informationszentrum an Bord des Schiffes, erklärt Sea Cleaners Aktivistin Shari Boge.
Wir haben 5 bis 10 Wissenschaftler immer an Bord, die wirklich 52 Tage im Jahr dort sind und daran arbeiten, auch dieses Plastik zu geolokalisieren. Diese ganzen Sachen, die wir dann erforschen auf dem Boot, werden auch bei Open Data geteilt, so dass eben andere, die das gleiche Ziel wie wir haben, dass sie daran teilhaben können.
Geplant ist, dass die Manta künftig 3 Wochen im Monat auf dem Meer verbringt. Danach soll sie je 1 Woche an Land liegen, um den nicht verwertbaren Müll abzuladen und Aufklärungsaktionen zu machen. Gebaut werden soll der Prototyp des Schiffes ab dem kommenden Jahr. Erstmals in See stechen soll er 2024. Zwar sind die benötigten Entwicklungskosten in Höhe von 35 Millionen Euro noch nicht ganz beisammen, Sea Cleaners Gründer Yvan Bourgnon hofft jedoch, dass bald schon mehrere Dutzend solcher Müllsammelkatamarane Plastikmüll aus den Weltmeeren fischen. Der aktuelle Zustand ist inakzeptabel. Wir müssen handeln. Natürlich müssen wir an Land alles unternehmen, was wir können. Aber wir müssen auch auf den Meeren Plastikmüll sammeln. Wir haben keine andere Wahl. Werde nicht schnell gehandelt, dann könnte es Schätzungen zufolge im Jahr 2050 3-mal mehr Plastik in den Ozeanen geben als Fisch.
Projekte wie dieses stoßen aber auch auf Skepsis. Die Taz etwa zitiert eine Expertin vom Bundesverband Meeresmüll. Es sei leider eine Illusion, die Meere säubern zu können. Cleanups seien punktuell wichtig, aber nur Kosmetik. Auch an Land häuft sich der Plastikmüll. Corona hat die Müllberge weltweit noch einmal anwachsen lassen, nicht zuletzt wegen der vielen Einwegmasken. Ein 23-Jähriger, der in Südkorea Wohndesign studiert, hat jetzt aus gebrauchten Kunststoff-Einwegmasken Möbel produziert. Stapelbare, bunte Hocker. Katrin Erdmann aus dem ARD-Studio Ostasien weiß, wie er das gemacht hat.
Also erstmal hat er so rund um sich rum Masken eingesammelt, von sich selbst, von Freunden. Dann hat er Boxen auf dem Campus aufgestellt. Die Einwegmasken haben dann mehrere Tage geruht, damit die Keime rausgehen. Und anschließend hat Kim zur Heißluftpistole gegriffen. Er hat alles eingeschmolzen, das in eine Gussform gegeben. Ja, und fertig war schon der Hocker. Für jedes Bein braucht er übrigens rund 250 Masken, für den Sitz etwa 750. Also eine ganz schöne Menge. Kim Hanoi benötigt für jede der stapelbaren Sitzgelegenheiten in etwa 3 Stunden.
Und wie ist er überhaupt auf die Idee gekommen, Hocker aus Masken zu bauen?
Naja, als angehender Designer liegt das ein bisschen auf der Hand. Da setzt man sich heutzutage auch mit ökologischen Fragen auseinander. Und Kim war aufgefallen, wie viel Müll in der Pandemie durch die Masken entstanden ist. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden vergangenes Jahr umgerechnet mehr als 130 Milliarden Euro nur für Einwegmasken ausgegeben. Ein Großteil davon, so die Schätzung, werde davon im Müll landen. Insofern ist die Initiative des südkoreanischen Studierenden ein echter Beitrag zum Umweltschutz. Und er will so auch andere Menschen und Unternehmen anregen, sich in ähnlicher Weise zu engagieren.
Ein charmanter Versuch, die Eingriffe des Menschen in die Natur etwas abzumildern. Einer, der verstanden hat, wie fundamental der Mensch die Umwelt verändert und zerstört, war der Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen, der Ende letzter Woche im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Er gilt als Mitentdecker des Ozonlochs. Er warnte früh vor dem Klimawandel und hatte eine umstrittene Idee, den absoluten Klimanotfall zu verhindern. Mein Kollege Werner Eckert hat Crutzen mehrmals interviewt. Hier sein Nachruf.
Manchmal schien es so, als sei er der Prophet des Untergangs. Ozonloch, Klimakatastrophe, die Zerstörung des Planeten durch die Menschheit. Paul Crutzens Themen haben seinen Optimismus aber nicht zerstört.
Eigentlich mein Interesse ist nicht, Katastrophen zu finden. Mein Interesse ist in der Grundforschung. Glücklicherweise macht die Forschung auch ungeheuren Spaß.
Der gelernte Tiefbauingenieur und promovierte Meteorologe war fasziniert von der Atmosphäre und ihrer Chemie. Und da das die Luft ist, in der wir leben, der Himmel über uns, war seine Grundlagenforschung eher zufällig immer auch relevant und brisant. 1970 wies er nach, dass Menschen die Ozonschicht maßgeblich beeinflussen. Zunächst über die Düngung in der Landwirtschaft und verschiedene Stickstoffverbindungen, die zum Ozonabbau führen. Später kamen Forschungen zu FCKW dazu. Er warnte als erster vor diesem menschengemachten Abbau, ohne aber selbst zunächst die Folgen zu überblicken, wie er später einräumte.
Das antarktische Ozonloch war für uns eine wahnsinnige Überraschung. Kein Wissenschaftler hat es vorhergesagt. Es kommen da einfach so viele Wirkungen gleichzeitig zusammen, wie es so oft bei Katastrophen der Fall ist, dass man das auch nicht vorhersagen könnte.
uneitel, fast demütig angesichts der Komplexität seines Forschungsgegenstandes, aber immer auf der Suche nach ein bisschen mehr Erkenntnis. Paul Krutzen studierte zunächst an der Universität Stockholm und arbeitete dann vor allem 20 Jahre lang als Direktor der Abteilung Atmosphärenchemie am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. 1995 erhielt er für seine Forschungen zum Ozonloch den Nobelpreis für Chemie. Aber er war auch ein bedeutender Warner vor dem menschengemachten Klimawandel. Früh forderte er politische Beschlüsse zum Klimaschutz.
Die beste Methode ist natürlich, dass man die Treibhausgase nicht in die Atmosphäre entweichen lässt. Das heißt, Energiebesparungen, alternative Energiequellen, da soll man anfangen.
Aber seine Hoffnung auf die Politik war begrenzt. Wenn es Menschen schaffen, die Atmosphäre aufzuheizen, könnten sie dann nicht auch das Gegenteil herbeiführen? Der gelernte Ingenieur brach dadurch. Furore machte er mit seinem Vorschlag zum Geoengineering.
Mit Kanonen würde man Schwefelwasserstoff in die Stratosphäre bringen, in Höhen um 20 Kilometer. Dann würde man dort das Zeug anzünden. Es würde dabei Schwefeldioxid entstehen. Und durch natürliche Prozesse in der Stratosphäre würde dann Schwefelsäure bilden. Und die kleinen Tröpfchen würden dann die Sonnenstrahlung in den Weltall zurückstreuen.
Ein halbes Grad Temperaturminderung rechnete er vor, wenn man jahrelang jedes Jahr 1 bis 2 Millionen Tonnen Schwefel nach oben schießen würde. Er verstand das nicht als Ersatz für Politik, aber Wissenschaft müsse eben alles denken und ausprobieren können. Weit über sein Fachgebiet hinaus ging sein Anstoß, das Zeitalter des Anthropozäns auszurufen. Gemeinsam mit dem Biologen Eugene Sturmer führte er den Begriff passend zur Jahrtausendwende in die Diskussion ein. Ich glaube, wir sind in einer neuen geologischen Ära, in der die Menschheit die Erde beeinflusst wie nichts anderes. Und ich kann nur sehen, dass das immer stärker der Fall sein wird. Paul Krutzen ist nach langer Krankheit gestorben. Jos Lilifeld, sein Nachfolger am MPI in Mainz, schrieb dazu, seine grenzenlose wissenschaftliche Neugier und seine charismatische Persönlichkeit haben viele Generationen von Wissenschaftlern geprägt.
Krutzen hat früh vor der Klimakrise gewarnt. Passiert ist viel zu wenig. Immerhin, Anfang der Woche ist auch in China eine Form von Emissionshandel an den Start gegangen. Der soll dabei helfen, das Land klimaneutral zu machen. Durch das System wird der Ausstoß von Treibhausgasen künstlich verteuert. Es unterscheidet sich aber deutlich vom Emissionshandel in Europa. Steffen Wurzel aus Shanghai.
Zunächst werden in China einige Unternehmen aus der Energiebranche zum Emissionshandel verpflichtet. Konkret rund 2200 vor allem staatliche Firmen, Kraftwerksbetreiber zum Beispiel. Sie haben, vereinfacht gesagt, eine gewisse Zahl an Emissionszertifikaten zur Verfügung, die einen bestimmten Ausstoß von CO2 erlauben. Blasen die Kraftwerke mehr in die Luft als erlaubt, müssen sich die Betreiber zusätzliche Zertifikate kaufen. Brauchen sie weniger, können sie überschüssige verkaufen. Das soll die Unternehmen zum Energiesparen anregen. Entscheidend bei Chinas neuem Emissionsrechtehandel ist, er funktioniert in einem entscheidenden Detail anders als in Europa. In der EU sinkt die CO2-Obergrenze mit der Zeit. Die Zertifikate werden also knapper. CO2 wird dadurch teurer. So haben die Unternehmen ein Interesse daran, den CO2-Ausstoß insgesamt zu senken. In China hingegen orientiert man sich nicht am CO2-Ausstoß direkt, sondern an der Emissionsintensität. Es geht also um die Frage, wie viel CO2 pro Kilowattstunde Strom ausgestoßen wird. Im chinesischen Emissionshandelssystem haben die Unternehmen also in erster Linie ein Interesse daran, effizienter zu werden, also etwa Strom sparsamer zu erzeugen. Aber ob in der Summe nicht mehr Kilowattstunden produziert und damit mehr Emissionen ausgestoßen werden, das ist mit dem chinesischen System nicht sichergestellt. Chinas Staats- und Parteiführung hat das Ziel ausgegeben, das Land bis 2060 CO2-neutral zu machen. Die Volksrepublik ist der weltweit größte Emittent von Klimagasen, Tendenz nach wie vor steigend. Erst ab spätestens 2030 soll der Ausstoß von CO2 in China zurückgehen.
Ein Einstieg in den Emissionshandel ist in China wenigstens geschafft. Und das war global die Umweltsendung. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie es gut.